Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Ich bin Julia Segantini und heute nochmal vertretungsweise euer Host. Heute wird es um diese spannenden Themen gehen. Mit meinem Kollegen Tobias Weckenbrock geht es nachher um Landwirtschaft in Castrop-Rauxel. Nachdem die Bauern in den letzten Jahren ja immer wieder mit Dürre zu kämpfen hatten, gab es diesen Sommer quasi das genaue Gegenteil, nämlich zu viel Regen. Das hat zu einem regelrechten Erntedesaster geführt. Danach spreche ich mit unserem Praktikanten Roman über ein Thema, das wir zusammen bearbeitet haben. Und zwar geht es da um einen Fall von Gutscheinabzocke. Da hat uns eine Leserin kontaktiert, weil ihr Stammmassagestudio den Besitzer gewechselt hat und jetzt die Gutscheine, die vorher gekauft wurden, nicht annimmt. Wir sind da einfach mal vorbeigegangen und haben die neuen Besitzer konfrontiert. Aber jetzt geht's erstmal in die Kurznachrichten. Polizei. Mittwochabend gab es am Hauptbahnhof eine Schlägerei. Das Ganze ging wohl damit los, dass eine Frau von einigen Männern beleidigt wurde. Danach schlugen und traten diese Männer auf einen 32-Jährigen ein. Was genau los war, was der Grund für diese Schlägerei war und wie viele Personen genau involviert waren, ist noch nicht klar. Was wir wissen, ist, dass Alkohol im Spiel war und sich die Verletzungen einigermaßen in Grenzen gehalten haben. Stromnetz. Amprion will die Strommasten aufrüsten und das Umspannwerk von Pöppinghausen umbauen. Dafür gibt es konkrete Pläne, mit denen die Bewohner aber überhaupt nicht einverstanden sind. Sie haben sogar eine Bürgerinitiative gegründet. Für die Änderungswünsche der Pöppinghauser war Amprion bisher aber gar nicht offen. Bei einem zweitägigen Mammuttermin im September in der Stadthalle sollen die Fronten geklärt werden. Solarboom. Über 2 Solaranlagen pro Tag gehen zurzeit in Castrop-Rauxel ans Netz. Der Zubau läuft schneller als im Bundesdurchschnitt. Experten raten Hauseigentümern dazu, jetzt zu handeln. Der Zeitpunkt für eine PV-Anlage ist gerade nämlich sehr günstig. Die Probleme in den Lieferketten infolge von Corona haben sich inzwischen aufgelöst. Und das heißt, die Wartezeiten sind nicht mehr so lang und die Preise fallen. Alle Artikel packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und damit geht's auch schon in die Hauptnachrichten. Tobi, wir sprechen heute über Landwirtschaft. Und zwar hast du gesprochen mit Cornelius Hubert, der hat Felder in Mengede und auch in Dingen unter anderem. Und der hat von einem Erntedesaster gesprochen dieses Jahr, weil wir hatten dieses Jahr nicht zu viel Sonne, sondern zu wenig und dafür ganz, ganz viel Regen. So wie im Moment übrigens gerade.
Ja, wenn man so aus dem Fenster guckt, hier Freitagmittag haben wir, es schüttet aus Kübeln, es donnert und blitzt. Ich glaube, Cornelius Hubert ist irgendwie froh, dass er diese Woche, naja, zumindest ein bisschen Getreide ernten konnte. Also ja, du hast es schon richtig gesagt, es gab eigentlich viel zu viel Regen und das ist das Problem für das sogenannte Sommergetreide. Jetzt bin ich kein Landwirt, kein Bauer, kein Experte, aber wir als Journalisten machen uns ja immer zu Experten, indem wir uns schlau machen. Und ich habe in dieser Weise eben mit Cornelius Hubert gesprochen. Hubert ist ein Name, weil der hat so eine Kartoffelhütte und da kaufen unheimlich viele Leute so aus Ickern, aus Mengede und auch aus meinem Dorf ganz gerne die Kartoffeln ein. Die sind nämlich dann regional und die sind ohne Lieferkette und so. Die kaufen einfach in der Hütte, schmeißt 5 € in die Kasse und hat einen Sack Kartoffeln. Das ist immer ganz cool.
Aber die Kartoffeln waren jetzt nicht in Gefahr, ne?
Nein,
es ging
genau.
Jetzt um das Getreide.
Ja, die Kartoffeln sind überhaupt nicht in Gefahr, auch nicht der Mais. Wer so Maisfelder sich mal anschaut, die sehen 1000-mal besser aus als in den letzten Jahren. Mhm. Da waren die immer so irgendwie sehr braun und verkümmert und wuchsen irgendwie seit Juli
erst,
nicht mehr.
Ich war vor kurzem erst bei Hof Sonders, das war ein Traum, dieses Maisfeld.
Ah ja, da ist das Labyrinth, ne? Da kann man irgendwie gar nichts sehen wahrscheinlich, weil die höher sind, die Maispflanzen als sonst. Genau, für die Maispflanzen, auch die Zuckerrüben und die Kartoffeln von Hubert, ist der Regen gar nicht so schlimm. Fürs Getreide ist er das schon. Jetzt hat Cornelius Hubert mir erzählt, dass er so ungefähr auf 45 Hektar, das ist ja schon mal eine ganze Menge, also sind, ich kann es in Fußballfeldern nicht ausdrücken, aber so grob 40 bis 50 Fußballfelder.
Wie viele Saarländer sind das?
Genau, in Saarland wird gerne gerechnet, genau. Aber wie groß das Saarland ist, wissen wir ja hier im Ruhrgebiet irgendwie eigentlich auch nicht. Außer, dass wir wissen, dass es recht klein ist. Naja, jedenfalls auf 45 Hektar Fläche hat er Roggen und Weizen angebaut. Und das erntet man so Ende Juli ungefähr oder Anfang August und nicht wie jetzt Ende August. Mhm. Er hätte das auch total gerne schon Ende Juli geerntet, da waren die Früchte auch reif, also die Körner waren gut gewachsen, da sah alles auch okay aus, aber dann kam der große Regen und man hätte eigentlich noch ein paar Wochen, vielleicht eine Woche gebraucht bis zur Reife, bis zur Ernte und dann ging es nicht mehr. Denn der Regen sorgt dafür, dass der Acker, naja, total feucht ist, schlammig wird und dass dann die großen Erntemaschinen, diese Mähdrescher, die wir kennen, einfach nicht fahren können auf der einen Seite und B, bei diesem, ja, ich sag mal technisch etwas aufwendigen Verfahren, also ein Mähdrescher, der schneidet ja die Halme und drischt die Körner und trennt das im Innern und hinten raus kommt das Stroh und oben aus diesem Rüssel, der dann so zur Seite das wieder rausbläst, kommen die Körner. Das ist ja so eine ganz witzige Technik, die es auch schon sehr lange gibt, aber wo ich immer wieder verblüfft bin, wie das funktioniert. Ich habe mal eine Folge von der Sendung mit der Maus gesehen, da wurde das cool erklärt. Meine Kinder sind in dem Alter. So, in diesem Sinne, das funktioniert dann einfach nicht. Und diese Halme, die sahen jetzt auch schon schrecklich aus. Also wer mal so durch so Getreidefelder in diesem Sommer gefahren ist, der hat wirklich auch ein bisschen schon, ja, ein schlechtes Gefühl gehabt. Weil eigentlich so Ende Juli, August, da sind die so goldgelb, stehen in voller Pracht da und dies Jahr ist alles irgendwie so gräulich, so aschfahl und ganz viele Halme sind umgeknickt. Ja, und genau das ist auch ein Problem. Das kann dann nämlich gar nicht mehr abgemäht werden oder gedroschen werden von so einem Mähdrescher, wenn die Halme schon am Boden liegen. Nächstes Problem, die Körner, die oben in der Ähre dann wachsen, die denken, sie wären schon wieder Samen und keimen aus. Das heißt, du nimmst ein Samenkorn, legst es in feuchte Erde, weißt du, entsteht ein Keim, entsteht eine neue Pflanze. Aber genau das will natürlich der Landwirt nicht. Der will aus seinen Körnern in der Mühle am Ende Brotweizen, also der will daraus Mehl machen für Brot. Und wenn daraus dann schon ein Keimling wächst, dann kann man dieses Korn eigentlich total vergessen.
Ja, du hast ja mit ihm auch telefoniert. Wie war er denn drauf? Also war er jetzt völlig verzweifelt, weil er jetzt kein Weizen und keinen Roggen ernten kann? Oder wie war er drauf?
Nein, anders. Es war ganz anders. Er saß auf dem Mähdrescher und fuhr gerade auf einem anderen Feld seine Ernte ein und sagte, ja, irgendwie eigentlich, ich will nicht in dieses Klagelied einstimmen, weil ihm geht's wirtschaftlich eigentlich gut.
Okay, also er muss jetzt nicht schließen deswegen.
Nein, sein Betrieb gehe daran nicht zugrunde, das hat er ganz deutlich gesagt. Und ich habe ihn dann aber trotzdem gebeten, mir das mal einzuordnen oder das mal zu erklären, weil ich meine, die Frage, was ist mit diesen Getreidefeldern los, die steht ja durchaus im Raum und man läuft dran vorbei und denkt sich was, aber weiß auch nicht so richtig. So, und da erkenne ich als Journalist dann immer meinen Auftrag, das ein bisschen zu erklären. Und da war dann Cornelius Hubert doch irgendwie gesprächsbereit. Ihm war aber wichtig zu sagen, bitte nicht ins Klagelied und so, weil er auch, glaube ich, weiß, Landwirte, die haben ja da auch einen speziellen Ruf. Also für Landwirte ist das Wetter nie richtig, sagen man gerne mal so im Volksmund. Und ein bisschen trifft es ja auch zu. Während es jetzt für den Mais irgendwie gut ist, ist es für Roggen und Weizen gerade richtig schlecht. Und er hat mir auch erzählt, die Gerste, er hatte auch Gerste, die wird früher geerntet, also schon Anfang Juli, Ende Juni. Und die Ernte war richtig super, weil der Juni war trocken, der war heiß, da hatten wir richtig tolles Wetter und erst im Juli und August gab es ja dann eigentlich sehr, sehr viel Regen. Und für eine Ernte braucht man eben eigentlich 2 Tage mal trockenes Wetter, damit das Stroh trocken ist, damit die Körner trocken sind.
Und das hatten wir ja jetzt noch nicht mal. Ne?
Genau, und sonst kann man es eben nicht lagern.
Was heißt das jetzt für mich als Kundin? Gehe ich jetzt in den Supermarkt und finde jetzt kein Mehl mehr und kein Roggenmehl, weil die ganzen Bauern nichts ernten konnten?
Gute Frage, habe ich natürlich auch gefragt und da muss man sich dann tendenziell eher an die Landwirtschaftskammer wenden, weil das ist ein bisschen komplizierter. Es ist jetzt nicht so, dass beim Bäcker um die Ecke, bei Aufenberg oder sonst wem, das Mehl dann landet in der Backstube, das hier von Cornelius Hubert vom Feld stammt. Das ist so, wir haben eigentlich einen weltweiten Getreidemarkt. Und die Mühlen, das sind ja auch richtige Wirtschaftsunternehmen. Man stellt sich immer so eine Windmühle vor irgendwie. Aber nein, das sind ja natürlich richtige industrielle Unternehmen. Die kaufen halt das Mehl auf einem europäischen oder einem weltweiten Agrarmarkt ein, beziehungsweise die Körner und machen sie zu Mehl, so rum, nicht das Mehl. Und insofern hat das eigentlich jetzt keine konkrete Auswirkung auf uns. Also wir müssen jetzt nicht denken, oh Gott, wir kriegen jetzt kein Brot mehr.
Okay.
Aber wir wissen ja auch alle, es gibt auch durch den Russlandkrieg und durch die weltweite Entwicklung natürlich insgesamt eine Unterversorgung weltweit mit Getreide, aus dem Brot gemacht werden kann. Der deutsche Markt oder der deutsche Agraranbau ist da jetzt nicht so relevant. Da ist die Ukraine mit den riesigen Flächen und so viel, viel relevanter. Wussten viele vor dem Krieg auch nicht. Ist nee, ja dann stimmt. Erst so richtig bekannt geworden durch diesen Ausfuhrstopp und so weiter. Aber in Deutschland ist ja sehr, sehr viel irgendwie besiedeltes Land, eine hohe Einwohnerdichte für die Landfläche, die in Deutschland zur Verfügung steht. In der Ukraine und anderen Ländern ist das nochmal anders. Und da gibt es also mehr Getreideanbau. Und wenn da eine Ernte richtig großflächig schlecht ausfällt, oder
dann
eben,
haben wir ein Problem.
Oder eben am Hafen keine Ausfuhr möglich ist, dann ist das Problem eigentlich viel größer.
Okay, also das unmittelbare Problem besteht eigentlich eher für die Bauern, gerade für die, die noch mehr Felder jetzt haben als Hubert.
Ja, genau. Cornelius Hubert hat auch gesagt, also es gibt tatsächlich Bauern, die nicht so divers aufgestellt sind, sage ich jetzt mal. Also ein Landwirt muss ja eigentlich, ich sag mal, mehrere Eisen im Feuer haben. Wenn die eine Ernte schlecht ausfällt, wie jetzt das Getreide, dann muss er eben gucken, dass er mehr Mais oder mehr Kartoffeln erntet oder, keine Ahnung, mehr Kühe, mehr Milch geben oder was auch immer Teil des landwirtschaftlichen Betriebs ist. Und da gibt es wohl auch Landwirte, die einen höheren Anteil an Roggen und Weizen haben. Und die Landwirtschaftskammer hat mir ganz klar gesagt, es gibt Regionen, da konnte man aus dem Getreide, das jetzt geerntet wurde, überhaupt gar kein Mehl mehr machen. Und dann geht es entweder als Futter raus, also wird dann zu Tierfutter verarbeitet, oder wenn es ganz schlecht kommt, kommt es in die Biogasanlage. Das hat Cornelius Hubert auch gesagt. Also wirklich.
Und dann kriegt er nur noch einen Bruchteil.
Richtig. Die dessen, Halme, ne? Die richtig am Boden liegen, wo die Körner wirklich total zu vergessen sind. Da kann man echt nichts mehr machen, als es dann zu dreschen bzw. zu schneiden und dann in eine Biogasanlage zu bringen. Und daraus wird dann Strom. Und das bringt den Bauern aber nur noch 40-30% des Umsatzes von dem, was eigentlich eine Mühle zahlen würde, wenn die Mühle daraus Mehl macht. Ne? Und
so. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt alle zu Cornelius Hubert und kaufen 50 Kilo Kartoffeln.
Genau, ich habe nur mit Hubert gesprochen, muss man auch sagen, aber ich weiß, dass es auch anderen Landwirten ähnlich schlecht geht. Ich bin ein bisschen vernetzt unter Landwirten und habe dabei WhatsApps Status zum Beispiel gesehen, nur noch Müll auf den Feldern und so. Also auch sowas gibt es tatsächlich. Es betrifft viele, aber ich glaube nicht, dass es den Niedergang für die Landwirtschaft in Castrop-Rauxel bedeutet.
Gut, dann trotzdem der Aufruf, alle ab in den Hofladen.
Sehr gut.
Und dann kommen wir auch schon zu unserem zweiten Thema. Dafür hat der Tobi jetzt den Platz getauscht mit dem Roman. Das ist unser Praktikant. Roman, wir sprechen über ein Thema, das wir ja gemeinsam bearbeitet haben. Es geht da um die Gutscheinabzocke. Ich sag nochmal kurz, worum es ging. Es hat sich ja eine Leserin bei uns gemeldet, die war immer bei der Thai-Massage Sabaidi, das ist auf der Viktoriastraße, so am Rand der Innenstadt, und die war immer da und ganz oft hat sich da Gutscheine auch gekauft, hat jetzt auch welche verschenkt. Das war so im Frühling, im März und Februar, und jetzt wollte sie zuletzt wieder dahin und inzwischen hat aber der Besitzer gewechselt. Jetzt ist da eine chinesische Massage drin und die haben jetzt gesagt, ja, tut mir leid, mit den Gutscheinen können wir jetzt nichts anfangen. Und die hat sich bei uns gemeldet und sich beschwert, weil sie das eben nicht so toll fand, denn das waren ganz schön wertvolle Gutscheine. Da kamen über 100 Euro zusammen insgesamt. Und damit war sie jetzt nicht einverstanden. Und ja, diesem Thema haben wir uns ja angenommen. Ich wollte das erst alleine machen und dann habe ich gemerkt, ich habe so viel zu tun, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. Und dann bin ich zu dir gegangen und habe gesagt, Roman, du musst jetzt für mich recherchieren. Und hab dir das dann auch erzählt, worum es ging. Und die erste Frage, die du mir gestellt hast, war, ist der insolvent gegangen, der alte Besitzer? Warum hast du mich das gefragt?
Also es gibt da immer zwei Fälle, wenn der Besitzer wechselt. Nämlich zum einen, dass der alte Besitzer insolvent gegangen ist. Und wäre das eben der Fall gewesen bei der Vorbesitzerin der Thai-Massage, dann gäbe es nochmal andere Regelungen. Also dann hätte man das in einer Insolvenztabelle anmelden müssen. Das wäre dann vor Gericht gekommen. Und dann habe ich als erstes direkt recherchiert auf der Seite von justiz.de, ob eben die alte Besitzerin insolvent gegangen ist oder nicht. Und da kein Eintrag war, bin ich davon ausgegangen, dass sie eben nicht insolvent gegangen ist. Und dann war die Regelung eigentlich ganz klar für den Fall, nämlich, das steht auch auf der Seite von der Verbraucherzentrale, muss der Wert des Gutscheins ausgezahlt werden oder es muss eben die Leistung erbracht werden, für die der Gutschein damals gekauft wurde.
Das heißt, die Kunden, die den Gutschein gekauft haben, bevor der Besitzer gewechselt hat, die haben einen Anspruch darauf. Die können jetzt mit ihrem Gutschein in den Laden gehen und sagen, hallo hier, den Gutschein habe ich gekauft, da sind 100 Euro drauf, ich möchte das jetzt bitte ausbezahlt bekommen oder eben die Leistung erbracht bekommen.
Genau so ist das nämlich. Und in dem Fall war es ja jetzt auch so, dass die neuen Besitzer von der chinesischen Massage ein Angebot gemacht haben und gesagt haben, ihr kriegt die Massage dann eben für einen reduzierten Preis, was dann natürlich nicht dem Preis des Gutscheins entspricht, sondern dann eben 20 oder 25 Euro, je nach Größe des Gutscheins war das ja. Das ist rechtlich gesehen natürlich immer noch nicht so ganz richtig, aber es ist natürlich schon sehr entgegenkommend.
Genau, dieses Angebot mit dem Rabatt, das hat und die Leserin uns auch direkt erzählt. Also sie hatte einen Gutschein über 96 Euro und hat dann gesagt, ja, die haben mir jetzt angeboten, ich kriege da eine Stunde Massage für 20 Euro statt für 50 Euro. Und die hat sich darüber halt total aufgeregt. Und wir sind dann ja erstmal zu diesem Laden hin. Wir hatten es ja nicht weit von der Redaktion und wollten einfach mal gucken, was die jetzigen Besitzer dazu sagen und ob die uns was dazu sagen. Und dann standen wir in diesem sehr kleinen Laden drin, wo es auch so nach Massageöl gerochen hat und der so ein bisschen vollgestopft wirkte. Und dann stand da eine junge Chinesin vor uns und wir haben uns dann mit ihr per Handy quasi verständigt. Also die Deutschkenntnisse waren da nicht ganz so da, um so ein Thema zu besprechen. Und sie hat uns dann immer so das Handy hingehalten und dann konnte man da was reinsprechen. Dann wurde ihr das quasi übersetzt und dann hat sie sich das auf Chinesisch angehört und hat dann immer ja, ja, genau oder nein oder hat uns dann auch noch mal was Übersetztes da hingehalten. Was hat die uns denn gesagt über den früheren Besitzer? Es hat sich dann ja aufgelöst, was mit dem überhaupt passiert ist.
Genau, also das Problem bestand eigentlich nur darin, dass der frühere Besitzer noch, ich weiß nicht, wie viele Gutscheine verkauft hat, kurz vor der Schließung. Und natürlich kommen die ganzen Inhaber von den Gutscheinen jetzt in den Salon, wollen die einlösen. Aber das hat die junge Chinesin am Schalter uns auch gesagt, wenn sie jeden Gutschein einlösen würden, wären die 3.000 bis 500 Euro wert. Das heißt, das könnten die gar nicht bezahlen, ohne dass sie selber pleite gehen würden. Und das Problem bestand eben darin, dass die nichts davon wussten, dass die frühere Besitzerin noch die ganzen Gutscheine verkauft hat, weil sie eben schnell zurück nach Thailand geflogen ist aufgrund einer Lungenerkrankung.
Genau, das hat sie uns erzählt, dass die alte Besitzerin krank geworden ist und wieder nach Thailand musste und vorher noch die ganzen Gutscheine verscherbelt hat. Sie hat gesagt, sie wusste da nichts davon. Wir glauben ihr das mal. Ich fand sie zumindest glaubwürdig. Und sie hat dann ja um Verständnis geworben bei den Kunden und Kundinnen und daher kommt ja auch dieses Angebot mit der reduzierten Massage. Und so wollen die jetzt den Kunden so ein bisschen entgegenkommen und den eigenen Laden auch so ein bisschen retten. Ich habe das dann am nächsten Tag auch noch dieser Leserin erzählt. Wir haben noch mal kurz telefoniert, nachdem der Artikel erschienen ist. Also sie wollte sich da jetzt nicht drauf einlassen. Sie fand das nach wie vor eine Frechheit. Wie findest du das? Ist es ein gutes Angebot oder sagst du so, naja?
Also ich kann natürlich beide Seiten verstehen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich einen Gutschein für 100 Euro kaufen würde, dann würde ich natürlich auch den Wert des Gutscheins einlösen wollen. Aber ich verstehe natürlich auch den Massagesalon, dass wenn die alle Gutscheine einlösen würden, dass die pleite gehen würden. Weil wenn so viele Leute da hinkommen, die dann alle einen Gutschein für 100 Euro haben, so viel können die ja gar nicht eigentlich bezahlen.
Ja, genau. Als wir über den Fall gesprochen haben, so als wir losgelegt haben mit der Recherche, da hast du gesagt, ach, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal woanders gehört. Wo war das nochmal?
Genau, also in Mal, wo ich ja herkomme und wo du ja auch herkommst, da war ein ähnlicher Fall, nämlich mit dem Restaurant Al Teatro direkt neben dem Theater Mal. Da war das nämlich auch so. Ich glaube, letztes Jahr, kurz vor Weihnachten müsste das gewesen sein, Hat der alte Besitzer auch nochmal viele Gutscheine verkauft, die dann wahrscheinlich auch zu Weihnachten verschenkt wurden oder an Familie, Freunde. Und dann aus dem Nichts hat der alte Besitzer den Laden aufgegeben. Der Laden war geschlossen, ohne Erklärung, ohne Zettel an der Tür, gar nichts. Keiner wusste, was los ist. Und dann ein paar Monate später hat ein neuer Besitzer das Restaurant übernommen. Jetzt zwar unter einem anderen Namen, aber das Restaurant ist immer noch, sieht genauso aus.
Genau, und ich glaube, da gab es dann auch Schwierigkeiten mit den Gutscheinen, ne? Also ähnlich gelagerter Fall wirklich. Bin ich mir aber auch nicht sicher und ich weiß auch gar nicht, ob da jemals rausgekommen ist, was mit dem alten Besitzer passiert ist.
Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass die alten Kellner oder einige der alten Kellner zumindest ein Angebot bekommen haben, dass sie auch in dem neuen Restaurant eben weiterarbeiten können und eine Stelle bekommen würden. Aber dass sie das vielleicht auch nicht wollten oder ich weiß nicht aus welchen Gründen.
Ja, okay. Also bei diesem Massagestudio war es ja auch so, dass so von einem Tag auf den anderen ohne Vorankündigung, sonst hätten die Kunden ja vielleicht auch irgendwie vorher schon reagieren können mit den Gutscheinen, aber da war auch von einem Tag auf den anderen auf einmal erstmal der Laden dicht und dann der neue Besitzer drin und auch da war vorher gar nicht so, also es war vorher nicht irgendwie ersichtlich und wenn man das jetzt nicht weiß, dann ist es auch nicht auf den ersten Blick erkennbar. Also diese Kundin, die mit uns gesprochen hat, die meinte, der Laden sieht im Grunde genauso aus. Also wer es nicht weiß und da jetzt quasi unwissend mit dem Gutschein vorbeikommt, der stellt das dann erst vor Ort fest. Und ja, dann kann es schwierig werden.
Genau, ich habe nämlich auch heute einen Artikel geschrieben über die Veränderungen, die auf Google Street View zu erkennen sind. Der kommt wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche irgendwann online. Und da kann man nämlich auch nochmal gut sehen, dass der Laden eigentlich auch von außen fast genau gleich aussieht.
Witzig.
Das Einzige, was sich eigentlich geändert habe, ist, das Einzige, was sich eigentlich geändert hat, ist die Flagge, die vorne drauf auf den Schildern ist.
Ach, witzig. Ja, guck mal. Dann schließt sich da wieder der Kreis. Und dann bedanke ich mich bei dir, Roman, und bin ab jetzt immer ganz vorsichtig, wenn ich Gutscheine kaufe.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Nach den Hauptnachrichten kommen die Veranstaltungstipps für dieses Wochenende. Letztes Wochenende war ja schon einiges los in Castrop-Rauxel und das ist dieses Wochenende nicht anders. Heute geht ja Eckernfeste feiern los. Heute Abend mit dem traditionellen Bürgerpicknick um 20 Uhr. Und morgen geht's dann weiter mit Kino und Kuchen auf dem Marktplatz. Da werden ab 14 Uhr 4 Stunden lang historische Filme über Castrop-Rauxel Open Air gezeigt und ihr könnt dabei schön naschen. Fans von 80er-Jahre-Popkultur sind am Samstag bei der Toyplosion genau richtig. Über die neue Messe für Actionfiguren aus 80er-Jahre-Kultserien wie He-Man haben wir ja schon ein paar Mal berichtet. 2000 Tickets sind schon weg, aber wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr an der Tageskasse um 10 Uhr noch eins der 100 Resttickets ergattern. Wir werden uns da auf jeden Fall sehen, also schaut euch gerne nach jemandem mit Kamerastativ und Ruhrnachrichtenmikro um und sagt mal Hallo in die Kamera. Wenn ihr am Samstag eher für was Ruhiges zu haben seid, dann fahrt am besten in die Wurstküche an der Hugostraße 19. Da spielen die beiden Singer-Songwriter Dagmar Wirz und Gitarrist Jo Knaub ein Konzert. Das ist vor allem was für Fans von gefühlvollem Gesang und Akustikgitarren. Die beiden spielen vor allem Balladen, aber auch mal was bluesig-rockiges. Am Sonntag geht's musikalisch weiter. Da findet um 15 Uhr das Konzert am Leo an der Leonardstraße 8 statt. Die Akkordeon-Big-Band Druckluft machte einen Streifzug durch die Unterhaltungsmusik der letzten Jahrzehnte. Oder ihr geht zum Ickerner Familienfest, dem Abschluss von Ickernfeste feiern. 135 Vereine, Gruppen und Händler haben da ihre Stände. Da gibt's ab 13 Uhr also alles Mögliche zu sehen, zu essen, zu trinken und zu erleben. Das Ganze findet auf der gesperrten Ickerner Straße und dem Marktplatz statt. Verkaufsoffen ist bis 18 Uhr auch noch. Und falls das Wetter am Wochenende wieder schlecht ist, wir sehen ja gerade, wie wechselhaft das ist, dann chillt euch doch einfach auf eure Couch und lest was. Ich habe hier ein paar Lesetipps für euch. Da hätten wir einmal von Anna-Katharina Wrobel die Story über Laura, die Hühner vor dem sicheren Tod rettet und ihnen bei sich im Garten ein neues Zuhause bietet. Und sie gibt den Hühnern auch ganz witzige Namen wie Rihanna und Kim Jong-un und so weiter. Im Text findet ihr auch ein Video und ganz süße Hühnerfotos. Oder ihr lest diese Geschichte von Nora Wager, ne, wenn schon nicht im Podcast, dann wenigstens so. Sie hat sich ja ganz viel mit dem bevorstehenden Pferderennen in Castrop-Rauxel beschäftigt und festgestellt, dass am 4. Juli 1954 zwei wichtige Ereignisse gleichzeitig stattgefunden haben. Nämlich das WM-Finale, Stichwort das Wunder von Bern, und das Castropper Pferderennen. Das haben die damals erst gar nicht so richtig geschnallt und dann mussten die irgendwie beides unter einen Hut bringen und haben das quasi mit einem Public Viewing gelöst. Und dann sind die Leute immer so zwischen Pferderennen und WM-Finale hin und her. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich packe beide Artikel in die Shownotes. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr startet gut ins Wochenende. Denkt an regenfeste Kleidung, egal was ihr unternehmt, und lasst euch von diesem Mistwetter im Sommer nicht die Laune verderben. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich über Feedback per WhatsApp an 02305 923 0092 freue. Bewertet uns auch gerne bei Spotify oder Apple Podcasts, das ist immer sehr hilfreich für uns. Und ab nächste Woche geht's dann wieder weiter mit Nora Wager. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche. Glück auf!